ich sag mal, Morchelfieber, dieser Name, glaube ich, kommt nicht von irgendwo her.
Ja, genau.
Für mich ist es auch die schönste Zeit. Wenn ich so über das ganze Jahr nehme, ist eigentlich diese Frühjahrszeit die schönste Zeit, weil du gehst los, erstmal dieses Spannende, dieses Morchelsuchen und lausch mal. Du die hast Vögel. Diese Vögel hier zwitscher.
Alles wird grün.
Alles wird grün, ja. Und das ist, ich sag mal, was Schöneres kann das ja nicht geben. Ja, du hast die ersten warmen Tage, wo du dann auf einmal anfängst, schon mit dem T-Shirt dann durchzustreifen.
Genau, ja. Die ersten Zecken.
Und Mücken.
Ja. Ja, das stimmt, das ist herrlich. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr unseren Stimmen lauscht. Ja, die letzte Folge ist ja jetzt schon ein bisschen her. Da wird es mal wieder Zeit für eine neue, würde ich sagen. Und ich habe mir dafür extra hier kompetente Hilfe zur Seite geholt. Ich bin nämlich heute einerseits mit dem Mario Gomart unterwegs. Hallo Mario.
Guten Morgen.
Und ihr kennt ihn natürlich, die Pilzlegende Wolfgang Bivour ist natürlich auch wieder an meiner Seite. Hallo Wolfgang.
Ja, hallo Sebastian, du bist die Radiolegende fast.
Die Radiolegende,
sagen.
Vielen Dank.
Ja.
Das geht runter wie Öl. Ja Jungs, ihr guckt ja hier schon fleißig rechts in den Wald hinein. Wonach genau schaut ihr denn da eigentlich?
Guck mal hier. Ah. Passend zu deiner Frage, da ist er.
Ach,
der Erste, siehst du?
Wunderschön.
Wunderschöner Prachtbecher, Link.
Ja.
Da gibt es ja auch mehrere von, ne? Weißt du, welcher das ist?
Naja, wir gehen mal davon aus, dass es dieser österreichische Prachtbecherling, das ist derjenige, der hier bei uns oder in Deutschland überhaupt am häufigsten ist. Er ist auch nicht gerade überall zu finden, aber es gibt ja dann noch den Lindenprachtbecherling und den scharlachroten Prachtbecherling oder auch Kelchbecherling genannt. Die beiden Arten sind aber noch seltener.
Okay.
Und makroskopisch kann man die eigentlich kaum unterscheiden. Aber da eben dieser österreichische am häufigsten ist, gehen wir davon aus, das ist er.
Okay. Und sag mal, beschreib ihn nochmal. Für die Leute, die jetzt ja nicht dabei sind, wie sieht der aus?
Na, wie ein Becherling. Dieser ist nun ein bisschen merkwürdig gewachsen, aber eben becherförmig.
Reinfüllen könnte man da jetzt nichts mehr, ne? In den Becher.
Nee, das läuft aus. Aber so eben rot oder schön rote Färbung, scharlachrot außen, ein bisschen heller. Auch so ein bisschen filzig vielleicht, ganz schwach filzig. Also ein schöner Anblick, wenn man so will. Im Herbst, da findet man manchmal diesen orange Becherling. So ja. Ähnlich muss man sich das vorstellen, falls ihn jemand kennt. Ja, aber eben um diese Zeit, Winter bis Frühjahr, so bis Mai maximal.
Ist für mich ein Erzfund, sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Ne? Wir sind hier bei Mario in der Ecke, ne? Wir sagen natürlich nicht genau wo. Und das ist eine Stelle, die du hier kennst.
Ja.
Und öfter unterwegs bist. Was haben wir hier für eine Umgebung? Was ist das hier für ein Habitat?
Ja, das ist ein Kiefernwald, jetzt hier durchstreut, aber noch mit Ahorn und Robinie. Mhm. Und ja, hier am Rand, ich sag mal, gab es ja vor einigen Jahren hier schon erstmalig gefunden beim Spazierengehen mit der Hunde. Und ja, die kommen aber jedes Jahr hier. Ja. Und ich sag mal, dieses auffallende Rot, ist ja dieses leuchtende, richtig leuchtende, knallende Rot. Also es ist einfach nur schön anzusehen.
Ja, stimmt.
Und das ist auch immer so eine Anzeige, dass es jetzt losgeht mit den Frühjahrspilzen.
Schöner Farbstich jetzt so in der noch etwas grauen Jahreszeit. Ne?
Ja, ich habe es auch schon gehabt, dass noch so der Schnee weggeschmolzen ist.
Ja,
und dann waren die schon da gewesen. Und das ist dann auch ein schöner Anblick, wenn du noch so die Reste vom Schnee hast, das Weiß. Und dann dieses Rot dazu, das ist einmalig.
Ja, ist fantastisch. Habe ich auch mal Fotos machen können. Ja.
Schnee haben wir heute nicht, zum Glück.
Ja,
ja morgen vielleicht.
Und der wächst auf Tonholz?
Das ist ein Holzzersetzer. Genau, also irgendwie muss da schon ein bisschen Holz oder Streu so im Untergrund sein. Ja, aber wie gesagt, wir kommen gleich da vorne an eine Stelle, da wirst du dich richtig satt sehen können, weil da sind die wirklich sehr zahlreich. Und auch die sind ja sehr zahlreich. Und da hatten wir schon eben mit dir gesprochen, das lässt so ein bisschen das Herz höher schlagen, die Hoffnung quillt, dass wir dieses Jahr auch eine gute Saison mit Frühjahrspilzen kriegen, also sprich mit Morcheln. Ja, also momentan passt es, der Wetterbericht für nächste Woche sieht auch ganz gut aus. Das heißt, die zwei Nächte mit minus 1 oder minus 2 Grad, die werden da, glaube ich, keinen Schaden anrichten.
Okay. Ja, da sind wir ja fast schon beim Thema, denn wir wollen auch noch ein paar Fragen beantworten von unseren Zuhörern und Hörerinnen. Ja, die wurden uns eingesendet über Instagram. Ich habe da mal so einen kleinen Aufruf gestartet. Ja, die meisten Fragen kamen zum Thema Morcheln, Lorcheln und Werpeln.
Ja.
Und du hast es gerade kurz anklingen lassen. Das war nämlich auch noch eine Frage, die mir so ein bisschen auf dem Herzen brannte. Wenn wir jetzt noch so Nachtfröste haben von minus 1-2 Grad, ist das denn eine Sache, die den Morcheln noch gefährlich werden kann?
Ich denke nicht. Also wenn es so eine kurzen Nachtfröste sind, die auch nicht allzu lange gehen und wie gesagt auch nicht so doll sind, dann ist das nicht weiter schlimm.
Das ist, es ist ja die Zeit, ja,
deswegen,
wo immer Nachtfröste noch auftreten, im April und so weiter, und das schadet den Pilzen nicht. Nee. Sonst würden die sich nicht rauswagen.
Das stimmt.
Dann würden sie um diese Zeit nicht wachsen. Und die vertragen auch mal so, wenn sie mal ein bisschen im Wald reinfriert, die vertragen auch so ein bisschen. Allerdings, wenn es richtig mal minus 6-7 Grad werden, ist ja alles möglich um diese Zeit.
Stimmt,
ja. Aber noch sind sie ja nicht da bei uns zumindest. Dann machen die schon schlapp. Aber wir hatten das ja schon das eine Jahr mal, die Spitzmorcheln, dass sie oben, oben so die Kopfspitze, die Hutspitze kaputt war. Aber ansonsten macht denen das nichts aus.
Ich hatte schon gehabt, das war vor ein paar Jahren, ja nicht mal so lange her, wo wir doch im März diesen Wintereinbruch hatten, wo es so richtig kalt geworden ist.
Das
heißt, wir hatten wirklich lange einen milden Winter.
Vor 3-4 Jahren oder so war das,
glaube ich. Ja, genau. Wir hatten wirklich einen langen, milden Winter gehabt und wir hatten keinen Schnee. Und dann ist mit eben mal so richtig die Nachtfröste nochmal rein. Ich glaube, wir hatten teilweise bis minus 13 Grad oder 8 Grad. Aber da war ich hinüber gewesen.
Ja?
Da hatte ich schon die erste Spitzmorchel gefunden gehabt. Und da ist so richtig der Frost drin geknallt. Und damit war es eigentlich erledigt.
Die erholen sich da auch nicht mehr von, ne?
Nee, also wenn die schon wirklich aus der Erde kommen und dann so richtig Nachtfrost, und das hat die Erde durchgefroren.
Ja.
Das heißt, die jungen Pilze, die da gerade am Kommen waren, die hat es entschärft.
Okay. Ja.
Jetzt stehen wir hier.
Jetzt stehen wir hier.
Und jetzt kannst du dich, glaube ich, gerade mal ein bisschen satt sehen, ne?
Junge, Junge.
Ja, hier ist es jetzt gerade... Ja, sehr oft rot leuchtend an der Erde.
Ist ja sehr schön.
Fantastisch.
Wunderschön.
Ja, guck mal, selbst da hinten, da siehst du, da gehen sie weiter.
Was haben wir denn hier für einen Wald? Hier stehen auf jeden Fall...
Hier stehen Robinien.
Robinien, ne? Genau.
In den Pilzbüchern wirst du ja auch oft lesen, dass sie bei totem Robinienholz wachsen. Ja, und das hast du ja hier.
Ja, so ein bisschen Ungemach, würde Wolfgang sagen.
Hier unten liegt, ist alles tote Robinie, wo die jetzt dran liegen.
Stimmt, ja.
Ja, da vorne.
Sehr sensationell.
Also so viel... Und schön habe ich es noch nicht gesehen. Das ist ja wirklich.
Also
die haben auch so eine ziemlich feste Konsistenz. Ne? Wenn man hier mal so dran fasst, anfasst, die sind ganz schön, ich will mal sagen, hart. Ne?
Aber wie gesagt, die Stelle ist ein Stück gewandert. Ne? In den letzten 2 Jahren war es mehr so weiter hier nach rechts gewesen. Und dieses Jahr sind sie hier.
Mhm. Ja, ist ja wirklich sensationell. Also es ist ja wirklich auch so ein richtig prächtiges Rot, kann man sagen, ne?
Ja. Ja, also deswegen heißen sie auch Prachtbecherling.
Ja, da machen sie den Namen aller Ehre auf jeden Fall.
Ja.
Sebastian?
Ja?
Komm mal rüber. Also dieses Exemplar musst du einfach mal jetzt festhalten.
Wow.
Ich denke auch wow, wa?
Krass, das sind ja schon mal locker mal, was haben wir da?
Schwer zu schätzen, 6 cm?
6, 7 cm so?
Ja, denke ich auch, sagen, ja.
Wow. Also das ist dann schon ein ausgewachsener Bursche wahrscheinlich, ne?
Ja.
Oh ja.
Vor allem auch die Farbe, ne?
Ja. Ach, guck mal hier.
Überall, ja, ja.
Überall noch kleine.
Da auch. Siehst du?
Da überall, siehst du? Ist ja unglaublich.
Ja.
Oh, Sebastian, jetzt bist du platt, ne?
Jetzt bin ich platt.
Ja. Und hast endlich mal diesen Becherling gesehen. Das ist wirklich schick.
Jetzt nerv ich dich nicht mehr. Mit anderen Sachen nur noch.
Ja.
Und ist das normal, dass die hier so in der Menge auftreten?
Tja, aber es ist normal.
Dies ist ja sehr viel. So, aber die sind schon immer, aber nicht in diesem Maß. Das ist aber überhaupt ist nicht.
Auch nochmal ein Riesending. Guck dir mal den hier an. Hier. Und die haben ja so eine recht feste Konsistenz.
Mhm.
Ein bisschen brüchig wahrscheinlich, wenn man so ein bisschen drin rumspielt.
Also,
und irgendwo habe ich mal gelesen, dass man die auch sogar essen kann.
Das wollte ich gerade sagen. Oder man sollte es ja gar nicht sagen, dass sie sogar essbar sind, aber eigentlich schonenswert. Ne?
Ja. Ich glaube, so rein kulinarisch sowieso auch nicht so der Hit, ne?
Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nie probiert. So viel hatte ich noch nicht. Hier könnte man sogar mal ein paar probieren. So viel wachsen hier. Wäre jetzt nicht so tragisch, aber ansonsten sollte man sich doch daran nicht vergreifen. Das ist also einfach viel zu schön.
Auch wenn sie hier zahlreich sind, also ich werde mich hier nicht dran vergreifen.
Ja. Nee, das machen wir nicht. Ja. Dazu sind sie auch einmal viel zu schön.
Mhm. Ja. Wunderbar.
Hey, guck mal, da steht so richtig das Wasser drin.
Ja.
Wie der Name halt sagt, in so einem Kelch, ne? Mario, hast du die schon mal probiert oder hast du sie bis jetzt auch geschont?
Auch geschont, klar.
Ja. Ich meine, jetzt dauert es ja auch nicht mehr allzu lange, bis dann so, ich sag mal, in Anführungsstrichen, die richtigen Pilze kommen, ne? Das Gold des Waldes.
Aber ich müsste da auch sagen, dass ich da selbst bei den böhmischen Werpeln mich da auch zurückhalte. Also ich lasse die auch stehen, weil die auch schützenswert sind.
Ja, aber die schmecken auch nicht.
Also ich hab's dir noch nicht probiert. Sagen
wir mal so, doch, ich habe eine Stelle, wo die da das eine Jahr zu Hunderten standen, ja.
Ja.
Und da habe ich locker ein paar mitgenommen, aber mir sagen die nicht zu.
Kann ich mir vorstellen.
Also im Vergleich zu Morcheln überhaupt nicht.
Wenn wir gerade beim Thema sind, wie ist da eure Reihenfolge? Wahrscheinlich an erster Stelle die Speisemorchel, vom kulinarischen Wert her.
Ich würde sie beide eigentlich auch gleichsetzen.
Spitzmorchel und Speisemorchel?
Ja, du musst natürlich unterscheiden. Ne? Du hast ja die Spitzmorchel, die auf Rindenmulch wächst und die Spitzmorchel, die du draußen im Wald findest. Ja. Ja, und die im Wald ist ja standorttreu und die auf Rindmulch ist ja bloß in den meisten Fällen einjährig.
Ja.
Ja, sei denn du mulchst nach, hast vielleicht die Chance, dass noch mal was nachkommt, aber eher hier ringen die Chancen.
Also für mich steht die Speisemorchel an erster Stelle.
Ja.
Und dann kommt erst die Spitzmorchel.
Ja.
Wobei die im Wald wächst, wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen besser ist als die auf Rindenmulch. Ne?
Das ist ein Unterschied.
Und dann, was kommt auf Platz 3? Käppchenmorchel?
Ach, naja. Also.
Bei der Käppchenmorchel, was hast denn du da dran? Ich sag mal, der Stiel, wenn du den trocknest, dann hast du mehr oder weniger dabei wie so ein bisschen Papier.
Ja.
Und dann diese kleine Hütchen. Also, ich sag mal, für mich ist die Käppchenmorchel ja nicht mal so interessant. Ich muss aber dazu sagen, dass ich hier in der Nähe, da unten, mal eine Stelle hatte. Mit Käppchenmorchel, aber eine andere Varietät. Ja, die hatten einen kürzeren Stiel und hatten einen viel fleischigeren und festen Hut und gingen schon fast so in die Richtung Spitzmorchel.
Ja.
Und die waren gut gewesen. Ja, da gibt es ja auch unterschiedliche Varietäten und dann findest du auch, wenn du Käppchenmorchel eingibst, findet man auch diese Varietät, die ist wirklich Fleisch, ja.
Mhm. Ja.
Und da waren die richtig reichlich gewesen an der Stelle, aber nur einmal.
Ist mir noch nicht so untergekommen. Ja. Aber auch die Käppchenmorchel an sich, ja, wenn ich nichts anderes habe, klar, dann isst man die schon mal, aber ist eben nicht zu vergleichen mit der Speisemorchel.
Ja, ist bei mir auch so tatsächlich. Käppchenmorchel hat mir nicht ganz so zugesagt. Bei mir ist tatsächlich auch die Speisemorchel Platz 1.
Wobei Speisemorchel ist ja auch ein weites Feld.
Ja, na klar.
Da wird ja alles Mögliche jetzt auseinanderklamüsert durch Sequenzierung und so weiter,
die man
aber so optisch gar nicht auseinanderhalten kann. Mhm. Es sei denn, diese graue Morchel, ne, die etwas nicht so gelblich wird, etwas mehr grau ist, die auch gerne mal in Gärten wächst, wobei selbst die Speisemorchel auch in Gärten wachsen kann. Also habe ich bei mir auch ab und zu mal gehabt.
Letztes Jahr habe ich wieder bei mir welche gehabt, Speisemorchel, an der Walnuss, an der jungen Walnuss, also warum auch immer die da gewachsen sind.
Ja, siehst du, bei mir wachsen sie, wenn dann immer im Pfingstrosen, mitten in dem Pfingstrosenbusch. Ja.
Echt?
Wirklich? Ja.
Du hast ja bei der Speisemorchel hast du ja mehrere Arten, ne?
Ja.
Weil wir gerade sagten. Und du hast ja eine heißt der Steppenmorchel, die du auch hin und wieder eben findest. Ja, und dann sage ich immer die große gelbe.
Ja.
Also du hast da schon so ein paar Unterschiede.
Was ist denn, ich habe zum Beispiel eine Frage, wenn ich meine ersten Morcheln finden möchte, was würdet ihr empfehlen? Das ist natürlich jetzt eine breit gefächerte Frage, aber du gibst ja zum Beispiel auch hier an der Volkshochschule in Bernau einen Morchelkurs, ja, der natürlich schon längst, ja, ausgebucht ist, seit Monaten. Da braucht man also nicht mehr gucken. Ne? Sehr gefragt auf jeden Fall. Ich durfte auch letztes Jahr einmal dabei sein. Hat mir sehr viel gebracht. Du hast zum Beispiel einen großen Fokus darauf gelegt, wie Eschen aussehen. Ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, auch ein... Ja. Wahrscheinlich spielt das jetzt auch in deiner Antwort eine große Rolle. Ne? Die Esche. Was würdest du sagen?
Ich muss ja anfangen, welche von die Morche möchte ich suchen.
Sagen wir mal einfach mal die Speisemorche. Oh,
nee. Da muss ich jetzt unterbrechen, weil wenn wir in der Jahreszeit bleiben, ist die erste die Spitzmorche, die kommt.
Ja,
und das ist jetzt die Tatsache, in den nächsten Tagen damit zu rechnen, dass die erste mal rausguckt. Die ersten Funde sind schon, ich habe auch gesehen, unten in Thüringen sind jetzt Funde schon hier gewesen. Also es wird jetzt in den nächsten Tagen losgehen. So. Und da bin ich eigentlich sehr erfolgreich gewesen, wenn ich so in Espen, bei Espen gucke, ja, oder pappelähnlichen Gewächsen. Also die Pappel ist da auch immer sehr interessant.
Zitterpappel.
Ja, Zitterpappel, genau. Ja, und ich sag mal, da kann man immer gucken. Und wenn das denn vielleicht so eingestreut ist, dass du Birken oder Kiefern mit bei hast, dann wird es richtig interessant.
Ja.
Ja, und da kann man immer gucken. Das heißt, wenn man mit einem Hund oder irgendwie mal draußen unterwegs ist oder mit den Fahrrädern unterwegs ist und dann sieht, da ist eine schöne Gruppe mit Espen irgendwo, einfach mal anhalten, gucken. Ja, ich sag mal, von 20, 30 Mal, wo man guckt, wird man irgendwann eben mal erfolgreich. Und an dieser Stelle, die du dort draußen findest, wirst du immer fündig werden.
Ich glaube, ich habe gerade eine Phantommorchel gesehen, aber das kann natürlich nicht sein.
Was? Wie?
Eine Phantommorchel.
Ach so, nee, hier nicht.
hier wohl kaum, ne?
Nee.
Ja, mein Gehirn spielt mir schon hier Streiche.
Ja, wir gehen gleich mal vor und ich kann dir mal zeigen, wo ich tatsächlich mal meine allerersten Spitzmorcheln gefunden habe. Und wo sozusagen in mir das Morchelfieber erweckt wurde.
Wann war das?
Jetzt lass mich, jetzt müsste ich lügen. Gute Frage, warte mal, kann ich dir was sagen? 2014.
Ich glaube, wenn man dann so den Wald, den du gerade beschrieben hast, gefunden hat und man hat noch so einen geschotterten, ja, Waldweg dazu, ist das, glaube ich, auch ganz interessant, ne?
Wo
vielleicht so ein bisschen Kalk mit dabei ist und so.
Ja, kann. Aber wie gesagt, man sagt ja immer, wird oftmals irgendwo gesagt, die Spitzmorchel wächst nur auf saure Böden.
Mhm.
Ja, das stimmt nicht. Weil ich habe wirklich eine Stelle, die ist auf reinem Kalk. Ja, und da haben wir, ja, dann hieß es so, naja, dann ist die Oberschicht versauert. Und ich habe dann tatsächlich mal wirklich einen Tropfen Salzsäure mal raufgemacht auf die Oberschicht, weil es mir einfach interessiert hat. Und selbst das Streu hat schon reagiert auf den Kalkgehalt. Also sie wachsen auf Kalkböden und genauso wie auf saure Böden.
Ja.
Ja, also die halten sich da nicht dran.
Bei der, ja, Spitzmorchel, wenn ich da noch einhaken soll.
Gerne.
Da kann es natürlich auch passieren, dass die Frühjahrslorche, die Giftlorche, dazwischen wächst. Ne?
Richtig, genau.
Also das findet man oft, haben wir ja auch gesehen.
Ja, genau.
Ne? Die Spitzmorche.
Wächst gerne bei Kiefern.
Neben den, also bei Kiefern, da waren ja auch Espen eingestreut.
Genau.
Aber dort standen auch viele zahlreich die Giftlorche, ja. Frühjahrslorche.
Genau, da wo wir jetzt hingehen zu der Stelle, wo ich sagte, da stehen auch die Giftlorche. Ja, die stehen da genau an der gleichen Stelle.
Ja.
Das stimmt, was Wolfgang da sagt. Ja.
Und die können ja auch ein bisschen, die Giftlorche kann ja auch so ein bisschen früher noch kommen als die Spitzmorchel. Ne? Das ist so im Reigen der Morchel-, Lorchel-, Werpelfamilie, wenn man es jetzt mal so sagen möchte, der erste, ja, Vertreter
die,
meistens.
Die Lorcheln sind hier und da schon anzutreffen jetzt.
Ja, also ich sag mal, ich hab's schon gehabt, dass ich da tatsächlich auch die erste Morchel schon gefunden hatte.
Mhm.
Aber sie sind, ich sag mal so, die liefern sich immer so ein Rennen, wer ist der Erste. Ja. Und wenn wir eben Speisemorcheln finden möchten, dann ist die Esche eigentlich ein ganz guter Anzeiger.
Mhm.
Wobei wir aber nicht über die Straßenbäume reden. Ja? Also ich brauche nicht mit dem Auto irgendwo anhalten, dann muss die Straßenbäume abgehen, wo Eschen sind. Habe ich bis jetzt hier noch nie eine gefunden. Noch falsch. Eine habe ich Tatsache. Ja. Hier ist ein Nachbardorf. Da gibt es eine Tatsache, eine Stelle, aber ansonsten so an der Hauptstraße nicht.
Einspruch.
Ja. Echt, ja?
Ja.
Dann ist doch, was siehst du?
Habe ich auch schon gefunden. Aber ich finde ja diese Eschen-Euphorie bei den Morcheln, da gehe ich nicht so richtig mit. Na klar, die Eschen brauchen ja auch ein bisschen besseren Boden, wie die Morchel auch.
Darum geht's.
Und deswegen kann es da auch Morcheln geben, ne?
Ja.
Wo Eschen stehen.
Mhm.
Aber meine Morcheln finde ich in der Regel da, wo keine Eschen stehen. Also ich finde sie bei Eichen, selbst bei Robinien.
Okay.
Ne? Ich meine, die bilden ja keine Mykorrhiza, deswegen...
Da mache ich einen Einspruch.
Naja, ne, Moment. Also es scheint offenbar irgendeine Beziehung zu geben, aber das ist wahrscheinlich keine Mykorrhiza.
An dem Punkt ist man sich, glaube ich, noch nicht einig. Mhm. Aber Fakt ist eins, ich sag mal, irgend so etwas in der Art muss es geben, weil sie sind standorttreu.
Ja.
Ja, und ich sag mal, eine Standorttreuheit habe ich eigentlich immer nur, wenn ich einen Symbiosepilz habe. Ja, also wie gesagt, ich habe wirklich meine Morchestellen, die ich habe, die sind wirklich genau auf dem gleichen Punkt immer.
Ja.
Ja, und ich sag mal, was du schon sagst, ich sag mal, ob es nun die Esche eindeutig ist, das mag ich auch zu bezweifeln, aber die Esche zeigt dir, was du sagst, das bessere Böden an und sie können dir mitunter so eine, sag mal, so eine Auwaldcharakteren anzeichnen. Ich sag mal, das, was die Speisemorcheln mag und ich sag mal, das wirst du mir jetzt bestimmt recht geben, da, wo du deine Speisemorcheln hast, beschreibe ich das immer, das sieht aus wie ein Kräutergarten. Das ist immer sehr grün.
Ja, es gibt ja noch mehr Anzeiger, wenn man so will.
Ja.
Also Buschwindröschen, Scharboxkraut, Schlüsselblumen, Aronstab, gibt es noch mehr, muss man mal sich so, Leberblümchen.
Also sind alles, Bärlauch kann sein. Erinnere dich mal meinen Kurs, das sind alles die Pflanzen, die wir auch im Kurs behandelt haben, wo ich sage, worauf man achten muss, wenn man draußen unterwegs ist.
Es gibt da ja auch kann man am ehesten sowas finden, denn nach Morcheln auch gucken.
Ja.
Gibt ja auch Vermutung, dass die Speisemorcheln eventuell irgendwie mit Scharboxkraut zusammenhängen, dass die eventuell irgendwie eine Art von Symbiose eingehen. Gibt es auch Theorien darüber?
Ja, aber wie gesagt, ich habe viele Stellen, also viele in Anführungsstrichen, wo kein Scharboxkraut wächst, ne? Wo aber Speisemorcheln da sind.
Ja.
Aber ich habe auch andererseits viele, wo das Scharboxkraut dabei ist. Ne? Also es ist einfach, sind einfach wahrscheinlich die Bodenverhältnisse ausschlaggebend, wo die Speisemorcheln dann wachsen kann und wo eben auch diese Pflanzen, die ich genannt hatte und noch einige mehr wachsen, da sollte man eben mal gucken.
Genau. Also wenn man es jetzt sozusagen zusammenfasst, wenn ich jetzt anfange mit dem Morchel suchen, dann ist die Esche natürlich ein guter Start. Wir sind uns natürlich einig, dass die Speisemorchel nicht nur bei Eschen wachsen, aber es ist ein guter Start.
Und, da können wir noch wirklich noch einen Anhaltspunkt dazu geben, das sind alte Obstbäume oder alte Obstbaumplantagen.
Ja, genau. Ja.
Genau.
Das kann ich bestätigen, ja.
Also was mir zum Beispiel geholfen hat, ne, ich habe mir ganz genau angeguckt, wie so eine Esche aussieht und habe das wirklich mehr oder weniger gelernt und kann die jetzt eigentlich schon ganz gut auch vom Weiten entziffern und das ist halt ein guter Anlaufpunkt. Ne?
Und da kann ich dir mal was erzählen und ich sage mal, wenn du das kannst, ich sage mal beim Autofahren, einfach nur durch den Blick, diese Esche, die kannst du wirklich beim Autofahren identifizieren. Ja, und da habe ich mal gehabt, da war ich auf einer Dienstfahrt gewesen, wirklich eine ganze Ecke weit weg von hier und habe... Dann auf der Autobahn gesehen, oh, da hinten. Das sieht interessant aus. Da waren es Eschen gewesen. Da standen Eschen bei. Und da bin ich nach Feierabend hingefahren zu dieser Stelle. Und ich habe da gestanden. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, also da waren mehr als ein Tröpfchen in der Hose gewesen am Ende. Weil das ist, glaube ich, so mit die beste Speise, wo ich die Stelle überhaupt gefunden habe. Da war an dem Tag, ich bin wirklich gekommen. Ich habe auch noch Fotos und Videoaufnahmen da. Es war alles gelb. Also das ist einmalig gewesen. Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist heute wirklich so. Ich gucke wirklich den Wetterbericht nach, verfolge die Temperaturen in diesem Gebiet und dann fahre ich hin an einem bestimmten Tag ungefähr. Das ist ja irgendwann so Mitte, Ende April, also mehr Richtung Ende April muss ich da hinfahren. Und ich sage, das sind 170 Kilometer ungefähr Autobahnfahrt. Ja. Und das lohnt sich aber, da hinzufahren, weil, ey, das ist geil. Das ist immer wieder geil. Und also, da war wirklich beim... Fahren auf der Autobahn, habe gesehen, da hinten, da stehen jetzt die Eschen und das sieht interessant aus. Und dann bin ich aber auf die andere Straßenseite gegangen und da stand auch alles voller Eschen. Da habe ich nicht eine gefunden. Nichts. Also ist, wie du sagst, also und da stehen nicht nur Eschen, da stehen vereinzelte Eschen mit drin, da stehen noch andere Bäume, da steht so eine Kastanie mit bei und so.
Ja, also auch bei Pappeln zum Beispiel habe ich es auch schon öfter gehabt, dass dort Morcheln stehen. Aber ja, wie gesagt,
die Pappelwechsel sind immer interessant.
Ja, ja. Aber es müssen die Bodenverhältnisse passen.
Ja. Ja, also was man auf jeden Fall sagen kann, es ist schon ein bisschen Arbeit, die man da reinstecken muss. In die Morchelsuche, da geht man nicht einfach mal in den Wald und für eine halbe Stunde und findet da irgendwie ein paar Morcheln. Da muss man schon wirklich die Augen offen halten, am besten das ganze Jahr über. Immer mal gucken, wo Stellen vielleicht interessant sind, sich das aufschreiben. Und dann im Frühjahr, wenn die heiße Phase ist, einfach mal abfahren.
Ja. Ja, nur so geht's. Also es sind meistens, also man muss schon...
Viel Zufall auch dabei.
Ja klar, das sind Zufallsfunde, aber man muss natürlich schon so den Blick dafür entwickeln, ob da überhaupt was wachsen könnte.
Ja, ne? Genau. Und was ich noch sagen, wollte, wenn man jetzt weiß, wo du wohnst, ne, dann kann man ja einfach mal in alle Richtungen 170 Kilometer mal fahren und gucken, wo eventuell diese Stelle sein könnte.
Ja, viel Spaß, ja. Aber bis dahin ist die Meuchelsaison vorbei und ich glaube nicht, du glaubst kaum, dass du diese Stelle rausgepickt kriegst. Also.
Genau, und natürlich auch beim Autofahren, ne, lieber den Blick auf die Straße und vielleicht nimmt man sich einfach einen Beifahrer mit, der denn da mal nach interessanten Stellen Ausschau halten kann.
Ja, also ich glaube, das ist derjenige, der jetzt die Borchen sucht, besser beraten, selber hier irgendwo im Umland zu gucken, als jetzt so 170 Kilometer Umkreis von Berlin auf hier von Bernau abzufahren. Was du sagtest, bei mir war es ja damals wirklich so gewesen. Ja. Ich bin früh morgens mit einem Hund gegangen und habe dann hier vorne, wir sind gleich da, 11 Spitzmorcheln gefunden. Ich wusste, was ich gefunden habe, das Morchelfieber war erwacht.
Ja.
Und habe mich auf mein Fahrrad gesetzt und bin dann hier durch die Gegend gefahren, wirklich frei nach dem Motto, jetzt geht's los, ja, Körbchen bei. Ich bin nach Hause gefahren gekommen und hatte nichts. Ja, und dann habe ich wieder gelesen, wieder im Auto drin, woanders hingefahren. Und dann war ich, hab ich nie vergessen, mit meinem Sohn unterwegs. Und dann sagte der zu irgendwann und dann bei der Wanderung sagte er zu mir, Papa, sag mal, kann nicht sein, dass so ein Ding bei uns zu Hause am Apfelbaum steht. Und da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, du pass mal auf, Keule, wenn du nach Hause willst, dann kannst du mir das auch anders sagen. Ja, da hat er gesagt, nein, ich glaube, das steht bei uns am Apfelbaum. Und da habe ich gesagt, jetzt komm, wir fahren nach Hause. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Und dann geht er mit mir tatsächlich in meinen Garten hinten zu dem alten Klarapfelbaum. Was soll ich dir sagen, da stand tatsächlich eine Morchel.
Ja. Eine Speisemorchel.
Eine Speisemorchel, ja. Und die sind dann auch gekommen. Das eine Jahr waren drei. Und das eine Jahr waren tatsächlich durch 16 Stück gewesen. Weil da hatte ich meinen Pilzgarten gehabt. Und da habe ich nämlich das ganze Jahr über auch gewässert. So, aber der Apfelbaum ist jetzt auch eingegangen. Also die wird nicht mehr kommen, die Morchel da.
Zu viel gewässert.
Nee, der ist letztes Jahr durch den trockenen Sommer. Ist der Tatsache hat es den Apfelbaum hingerafft. Aber der war auch schon alt gewesen.
Interessant. Ja. Das ist ja super.
Naja. Um dann nochmal auf die Beziehung zu gucken, was soll die Morchel denn mit dem Apfelbaum? Ja, hat die Morchel eine Mykorrhiza mit dem Apfelbaum? Glaube ich nicht.
Doch, eine Mykorrhiza.
Ja, weiß ich nicht. Ja. Na gut.
Also ich bin der Meinung...
Es gibt auf jeden Fall noch viele offene Fragen.
Mit Sicherheit. Und ich bin der Meinung, sie können beides.
Ich will mich da nicht... ich streite da nicht. Ne?
Nee, ich weiß es auch nicht. Das ist eine Vermutung, sage ich mal.
Ja, genau.
Weil wenn eine Standorttreuheit da ist, genau, dann muss ja irgendeinen Grund haben.
Ja, sicherlich kenne ich einige Gebiete oder Stellen, wo ich die Morchel schon seit Jahren finde, immer wieder. Aber andererseits habe ich auch schon Stellen gehabt, ein Jahr und dann nie wieder.
Ja.
Aber das gibt es eben. Das gibt es bei Steinpilzen auch. Hatte ich mal vor vielen Jahren alles voll unter Roteiche, ein Jahr, und ich gehe jetzt immer noch da rein und gucke und nie wieder.
Ja. Ja, das kann natürlich bei Morchel auch so sein, zur falschen Zeit bist du einfach immer am richtigen Ort und verpasst genau die Phase, wo es eventuell heiß sein könnte.
Und was auch interessant ist, du musst, wenn du die Morchelsaison hast, musst du mal gucken, wann du die Morcheln findest, ungefähr in der Saison. Und das habe ich auch beobachtet, dass die Tatsache immer so ist. Also ich habe Stellen, da kommen die Spitzmorcheln früh. Mhm. Und ich habe auch Stellen, da kommen sie, ich sag mal so, um meinen Geburtstag rum. Ich habe am 22. April Geburtstag. Und da kommen die immer so, im 22., 24. April sind die richtig gut da. Ne? Und da, guck mal, wenn du jetzt mal guckst, da liegen so fast drei Wochen dazwischen. Ja? Und das ist, hast du mit anderen. Zum Beispiel hier, wo wir jetzt gerade stehen, hier kommen nachher auch Giftlorcheln. Mhm. Aber die kommen hier an dieser Stelle immer deutlich später, als wo wir gleich da drüben hingehen. Aber dafür werden die hier deutlich größer. Ja, das werden richtige Apparate hier.
Ja, alles spannend. Ja. Und die Morchelsaison hat sich ja ohnehin insgesamt nach vorne verschoben durch den Klimawandel, durch die Erwärmung. Also ich kann mich erinnern, vor 40 Jahren so etwa, da sind wir zur Morchelsuche gefahren, so um den 8. Mai. Das war immer Feiertag. Und jetzt kommst du meistens am 8. Mai viel zu spät.
Ja, das stimmt.
Also es gibt Jahre, vor 2 Jahren war das, glaube ich, da hast du auch noch im Mai welche gefunden. Das kommt durchaus vor, aber es ist nicht die Regel. Ne?
Also die Hauptphase sind immer so 2-3 Wochen, ne, kann man sagen,
ja, jetzt
bei
ja,
der Speisemeuchel.
Ja, ja.
Ich glaube, die Spitzmeuchel ist so ein bisschen, da ist die Zeit ein bisschen länger.
Ja.
Aber die Speisemeuchel ja. ist so 2-3 Wochen.
Die Spitzmeuchel, die man im Wald findet, die kommt ja ein bisschen eher als die, die so auf Mulchdecken wächst.
Mhm, ja.
Die man in Gärten oft findet.
Genau, die kann ja teilweise auch noch im Juni
ja,
kommen. Ne?
Ja.
So, siehst du, jetzt sind wir da, hier vorne.
Hier rechts. Hier. Holzlagerplatz.
Ja.
Nee,
damals war das kein Holzlagerplatz.
Okay.
Damals war hier wirklich Janisch gewesen. Und das Problem ist Tatsache, dass die haben jetzt hier immer wieder Holzeinschlag gemacht. Ja, wir reden 2014, habe ich hier die ersten Spitzmäulchen gefunden. Die sind auch immer wieder gekommen, aber dann haben die angefangen, regelmäßig hier Holz zu machen und auch hier zu lagern.
Ja.
Und seitdem sind die eigentlich weg hier. Ja, also entweder damit zu tun, dass sie hier drüben auch das Holz weggemacht haben, die Kiefern gefällt.
Mhm.
Oder dass eben hier zu viel Bewegung drin war.
Ja.
Wir können jetzt mal gucken. Aber ich habe die letzten Jahre hier nichts mehr gefunden.
Aber normalerweise sagt man ja eigentlich auch so, Holzlagerplätze sind auch interessante Stellen für Spitzmäuchel, ne?
Ja, aber nicht in unserem Bräten. Ich werde dir sagen, warum. Weil du findest die Spitzmäuchel sehr selten auf Kiefernmulch. Die wollen immer einen hohen Fichtenanteil in diesem Mulch drin haben. Das heißt, wenn du denn in Höhenlagen oder irgendwo unterwegs bist, wo viele Fichtenwälder sind, da kannst du dir die Holzlagerplätze angucken, genauso wie den Mulch.
Genau, das stimmt. Ja. Habe ich in den Alpen auch beobachtet. Ja, öfter mal welche gefunden an solchen ja. Holzlagerplätzen oder am Wegrand bei Fichte.
Genau.
Und dann habe ich noch mal eine andere Frage bezüglich der Spitzmäucheln. Die wachsen ja auch gerne, das habe ich jedenfalls gelesen, auf so Brandplätzen, ne, wo Waldbrände waren. Habt ihr sowas schon mal gefunden?
Nee, ich habe sogar tatsächlich schon mal abgelaufen, aber ich hatte keinen Erfolg gehabt. Und das war mal unten südlich von Berlin auf so einer großen Brandstelle, wo hier die Waldbrände gewesen sind. Mhm. Da hatte ich mich mal mit einem Förster in Verbindung gesetzt und dann ist er mit mir hingefahren, habe mir das angeguckt, aber ich hatte keinen Erfolg gehabt. Aber wir können auch gucken, hier sind auch manchmal hier die Frühjahrslorchen hier, ne?
Jetzt. Ja,
die fangen dann hier hinten rum an. So.
Vielleicht ist es hier noch ein bisschen früh, aber insgesamt haben wir ja schon Berichte gehabt, dass welche auch in unseren Breiten hier ja. gefunden wurden.
Unsere Breiten, das sind natürlich so die Region Berlin-Brandenburg, muss man dazu
ja.
sagen.
Ja.
Immer ein bisschen später dran als jetzt ja, Thüringen, Bayern, von der Schweiz gar nicht zu reden. Ne?
Ja.
Aber so witterungstechnisch wäre es ja wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, wenn es noch ein bisschen wärmer werden würde, oder?
Oh ja.
Oder spielt das nicht so eine Rolle?
Vor einigen Jahren hatten wir auch so einen kühlen Frühjahr gehabt. Und das war sehr vorteilhaft gewesen. Weil wenn es zu schnell warm wird, dann schießen die und dann war das gewesen.
Okay. Ja, dann geht es schnell.
Dann geht es schnell. Und da hatten wir auch so einen kühlen Frühjahr gehabt, aber auch wie jetzt. Und da ist das richtig lange gegangen. Und das war natürlich schön. Ja, da konntest du wirklich noch fast bis Anfang Juni ran, hast du Meucheln gehabt. Ja, da war ein Jahr gewesen, wo du auch wirklich viel gefunden hast.
Ich würde mal sagen, da können wir eventuell drauf hoffen, ne?
Momentan sieht alles gut aus.
Ja, also da muss man auch dazu sagen, momentan sieht es bei uns gut aus, ne? Das sieht in anderen Regionen anders aus. Wir hatten jetzt hier ausreichenden Regen.
Ja.
Besonders jetzt im März im Vergleich zum letzten Jahr, wo ja, glaube ich, kein einziger Millimeter Niederschlag runtergekommen ist hier bei uns in der Region, da sind wir jetzt ein bisschen verwöhnter. Auch der Januar und der Februar sahen bei uns sehr gut aus.
Ja, insgesamt der Winterniederschlag war diesmal recht gut. Das hat zumindest den Oberboden kräftig aufgefüllt.
Ist noch nicht da. Ja.
Aber merkt ihr es auch, dass so langsam wieder die Lust kommt? Die Aufgeregtheit?
Ich sag mal, Morchelfieber, dieser Name, glaube ich, kommt nicht von irgendwo her.
Ja, genau.
Für mich ist auch die schönste Zeit. Wenn ich so über das ganze Jahr nehme, ist eigentlich diese Frühjahrszeit die schönste Zeit, weil du gehst los, erstmal dieses Spannende, dieses Morchel suchen und lausch mal. Du hast diese Vögel hier zwitschern.
Alles wird grün.
Alles wird grün, ja. Und das ist, ich sag mal, was Schöneres kann das ja nicht geben. Ja, du hast die ersten warmen Tage, wo du auf einmal anfängst, schon mit dem T-Shirt dann durchzustreifen.
Genau, ja. Die ersten Zecken
und Mücken.
Ja. Ja, das stimmt, das ist herrlich. Für mich ist es ja jetzt mein drittes Morcheljahr. Ne? Im ersten Meucheljahr hatte ich ja diesen Zufallsfund mit den Spitzmeucheln, wo ich da plötzlich in einem Wald stand, wo alles voll mit Spitzmeucheln stand. Das war natürlich wahrscheinlich mein Erweckungserlebnis. So wie du deins von erzählt hast, war das ungefähr mein Erweckungserlebnis. Und dann war es auch um mich geschehen auf jeden Fall. Also,
und welchen Tipp ich auch bei jedem mitgebe? Das ist, aber es sind zwei Tipps. Ich sag mal erstmal, bevor ich dann wirklich in diesen Wahn verfalle, guckt euch die Stellen an. Wie sehen die Stellen aus? Ja, prägt euch dieses Bild ein, um das woanders dann wieder zu erkennen, diese Möglichkeit, dort Morcheln zu finden. Und gerade bei Spitzmorcheln, lasst euren Korb da stehen, wo ihr den Ausgangspunkt habt. Sammelt vielleicht ein, was ihr seht. Und bleibt ganz ruhig und kommt wirklich immer wieder mal aus anderen Richtungen zu diesem Ausgangspunkt. Und du wirst sehen, dass immer wieder irgendwo eine Morchel im Blickfeld auftauchen. Also sie sind eine Meister der Tarnung.
Ja. Viele geben ja so den Tipp, bevor du auf Morchelpirsch gehst, guck dir 2 Minuten ein Bild von der Morchel an, ne, damit sich das Gehirn quasi den Anblick einprägt. Ne, weil du halt, wie du eben sagst, die Meister der Tarnung sind. Man muss sich erstmal an den Blick gewöhnen.
Denk doch mal an meine Übung vorher zurück, die ich mit euch gemacht habe, bei der Frühjahrskurs mit den Morcheln.
Ja.
Wo ich habe euch 3 Morcheln im Pappellaub versteckt.
Ja. Ja, ja.
Und wirklich so, als wenn, also so wie es auch in der Natur ist. Und ihr wusstet, da steht was.
Ja.
Aber trotzdem habt ihr richtig suchen müssen und noch nicht mal alle gefunden. Ne? Die eine hat fast draufgetreten, die hat ja mit dem Fuß daneben gestanden und so. Ja, weil. Das ist, was du sagst. Du musst dir diese einprägen, das Gehirn muss wissen, wonach du suchst, dass du dieses Muster erkennst. Du erkennst ja eigentlich wirklich bloß dieses Muster.
Ja.
Weil wenn die jung sind, die sind ja noch nicht schwarz. Die sind ja dann so, ja, wie soll man das sagen, gräulich so ein bisschen mit drin, weiß ich nicht.
Also hell, ne?
Die sind hell.
Ziemlich hell, fast. Und es gibt auch so ein bisschen fast weiße Form da.
Ja, genau. Und da hast du die Pappelblätter, ne?
Ja, und dann hast du die Pappelblätter. Und dann ist es eigentlich wirklich bloß dieses Muster, was du denn verrät.
Ja, herrlich. Ja, dann danke ich euch auf jeden Fall erstmal. Ich hoffe, da war so ein bisschen was dabei für die Leute, die jetzt hier uns gelauscht haben. Ein paar Tipps haben wir geben können. Wir konnten natürlich jetzt nicht alle Fragen beantworten, aber so einen leichten Überblick, wo man mal gucken kann, wenn man jetzt noch nie welche gefunden hat. Wie gesagt, es ist eine Menge Arbeit, ne? Aber ich sage immer, wenn ich jetzt mit dem Tennisspielen anfange, dann kann ich auch nicht davon ausgehen, dass ich in 2 Wochen irgendwie beim Grand Slam dabei bin. Ne? Da muss ich halt auch lange üben. Und bei den Morcheln ist es halt auch so, da gibt es ja so die ganzen Storys, ne, von Leuten, die halt irgendwie 20 Jahre nach Morcheln gesucht haben und noch nie welche gefunden haben und so. Also da muss man schon ein bisschen Arbeit reinchecken. Und es gibt sie natürlich nicht in jeder Region. Gibt sicherlich ein paar Bereiche in Deutschland, wo es nicht so einfach ist, da ein paar Stellen zu finden. Aber ich glaube, hier so in Berlin-Brandenburg hat man eigentlich schon ein paar Stellen. Und wenn man da ein bisschen Arbeit reinsteckt.
Ja, aber es gibt eben Regionen, Thüringer Raum oder so, Sachsen-Anhalt, so die Saale-Unstrut-Gebiet
und da?
So. Ja, da gibt es auch schon mehr.
Ja, ja.
Da wird man eher fündig als hier.
Ja,
ne?
ja. Also im Harz, ich sag mal im Westharz oder so, da hast du auch Ecken. Also,
ja,
da wirst du auch. Man hat ja auch Bekannte und ich sag mal, und alleine schon bei Facebook. Ich sag mal, da gibt es ja auch so eine Gruppen und so weiter. Ja. Wenn du da siehst, was dir postet wird aus den verschiedenen Regionen.
Darfst du nicht reingucken.
Ja, ich sag, nein, du siehst aber das überall. Aber wenn du auch mal guckst, ich sag mal, das ist auch immer sehr interessant. Ich sage immer, das ist wie eine Welle, die aus dem Süden kommt.
Ja, genau. Ja,
ich sag mal, da ist einer, der wohnt in der Schweiz.
In der Schweiz, der Emmental oder Emmental.
Genau, und da reden wir von dem gleichen.
Na ja, klar. Jürg Marti,
genau.
Na ja, klar.
Und das ist ja jemand, ich glaube, der postet ja die ersten Bilder im Februar.
Genau,
im Ende Februar. Ja.
Genau.
Ja, und dann kannst du sehen, wie das dann langsam hochkommt.
Genau. Ja, und wenn du jetzt siehst, okay, Thüringen, da werden jetzt auch schon welche gefunden, dann weißt du, alles klar, dann geht es bei uns auch so langsam los.
Ist komisch, aber das ist wirklich so. Du hast immer, dass es hochkommt. Aber was hier eben gerade Wolfgang sagte, unten zum Beispiel Freiburger Ecke, da sieht es ganz schlecht aus, weiß nicht, wie es jetzt ist. Aber die haben im März, hatte ich da mit jemandem telefoniert, da war total warm und trocken.
Ja. Ja,
die haben gesagt, die durch den Wald gehen, das raschelt. Das ist natürlich eine schlechte Voraussetzung.
Also wie bei uns letztes Jahr.
So wie bei uns letztes Jahr.
Ja,
ja, und guck mal, wir laufen hier, jetzt stehen die Pfützen. Könnte nicht besser sein.
Ja. Ich würde mal sagen, das war doch ein schöner Einblick in die hoffentlich für uns alle erfolgreiche Morchel-Saison. Und ich sag mal so, nehmt immer nur so viel mit, wie ihr auch vertragen oder beziehungsweise essen könnt. Ne? Es gibt ja gesetzliche Begrenzungen, die man mitnehmen darf. Also macht euch da nicht den Kofferraum voll, sondern genau. Lass du ich auch ein paar stehen.
Da muss ich noch mal kurz dazu hinweisen. Morcheln gehören zu den geschützten Pilzen.
Ja.
Das heißt, ich darf wirklich bloß in kleinen Mengen für den Eigenbedarf mitnehmen. Also sollen auch vorsichtig sein, damit irgendwelche Bilder da mit Riesenkörben oder was dazu posten.
Ja, denke ich. Ja, und dann vielleicht der Hinweis, wir sind ja noch nicht in einer richtigen Morchelsaison, aber schon mal darauf hingewiesen, dass mancher auch die Morchel nicht verträgt.
Ja.
Ja, und es gibt ja dieses sogenannte Morchella-Syndrom. Wer da also Probleme hat, kann gastrointestinal sein, aber oftmals wird das beschrieben mit Schwindel oder so Sehstörungen und sowas. Da sollte man dann ein bisschen vorsichtiger sein und dann die Morcheln besser trocknen.
Mhm.
Es soll wohl so sein, dass die dann besser vertragen wird.
Ja. Bei manchen Leuten tritt das auch auf, wenn die halt wochenlang jeden Tag nur Morcheln essen. Ne? Dann kann das auch mal passieren, dass du dieses Morchella-Syndrom bekommst, einfach zu viel davon konsumiert.
Aber Tipp von mir nochmal, also mache ich es eigentlich auch, ich esse die selten frisch. Ja, ich trockne die immer mit dem Dürex. Und erstmal sind sie dann lange haltbar, luftdichte Gläser drin, dann kannst du die wirklich lange halten. Und dann werden die aufgeweicht. Und dann kannst du zum Beispiel in Milch aufweichen.
In Milch?
In Milch. Mhm. Und wenn du die dann zubereitest, dann brätst du die erstmal ganz normal, nimmst sie von der Milch weg. Dann brätst du das mit Speck und Zwiebeln ganz normal an. So. Und dann gibst du die Milch, dann kannst du auch süße Sahne dazu machen. Und dann kriegst du so eine Sahnesoße.
So ein Morchelrahmen.
Genau, mit den Morcheln da drin.
Ja.
So, dazu nimmst du Bandnudeln, hast du wunderbare Pasta-Gericht. Ja.
Genau.
Und die Morchel entfaltet wirklich ein richtig schönes Aroma, wenn sie getrocknet wurde.
Richtig.
Ja. Mhm. Da fällt mir ein, ich habe sogar noch ein paar getrocknete zu Hause. Also vielleicht probiere ich das heute Abend mal aus.
Das machen wir auch so. Ne? Zwar nicht in Milch, aber dann auch so in Rahmsoße schön und dann auf die Nudeln, Spaghetti oder was man.
Aber du kannst das mit Milch machen, weil dann nimmst du das gleich, was du aufgeweicht hast, nimmst du dann gleich für die Soße mit dazu.
Ja.
Mhm. Ja, herrlich. Da haben wir jetzt zum Schluss noch mal ein feines Gericht empfohlen oder Mario hat es empfohlen. Ich finde, das klang äußerst delikat, deliziös. Und ja, Leute, ich hoffe, ihr steht auch schon in den Staudlöchern und habt eure Stiefel fein gesäubert, damit sie nur noch schnüren müsst und rausgehen könnt, wenn es losgeht. Wir sind alle schon so ein bisschen aufgeregt, das Morchelfieber steigt so langsam in den Kopf rein. Und ich bedanke mich bei euch.
Ja,
sehr gerne. Dass ihr beim Nieselregen diese Runde mit mir gemacht habt hier.
Wie immer, gerne.
Ich freue mich sehr, dass ich endlich mal den Prachtbecher liegen sehen konnte.
Ja, das war das Highlight.
Ja. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall auch eine erfolgreiche Morchelsaison.
Ja, dann kann ich mich dem bloß anschließen. Wünsche allen mal viel Glück. Ja, und wenn, guten Appetit, wenn ihr welche gefunden habt.
Genau.
Ja, so ist es.
Dann macht's gut.
Ja,
ciao,
tschüssi.
Ciao.
Tschüss. Ciao.